Unser Thema ist heute die Enthüllung des Geheimnisses des Christus. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 9. Deswegen bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Nationen, wenn ihr denn hörtet von der Verwaltung der Gnade Gottes, der mir gegebenen hinein in euch, da mir gemäß Enthüllung das Geheimnis bekannt gemacht wurde, so wie ich vorher in Kürze schrieb, woran ihr als Lesende mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus zu bedenken vermögt, das in anderen Generationen den Söhnen der Menschen nicht bekannt gemacht wurde, wie es nun seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist enthüllt wurde, dass die Nationen Miterben sind und Mitleib und Mitinhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin gemäß der Schenkgabe der Gnade Gottes, die mir gemäß der Innenwirkung seiner Vermögenskraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten aller Heiligen, wurde diese Gnade gegeben, den Nationen den unausspürbaren Reichtum des Christus zu evangelisieren und alle zu erleuchten darüber, welches die Verwaltung des Geheimnisses ist, des von den Äonen an in Gott Verborgenen, dem Erschaffenden das All.
Ja, vielen Dank. Bevor wir uns die Verse im Einzelnen angucken, ein paar Vorbemerkungen. Ob wir Wirtschaft, Politik oder Religion, auf allen Gebieten gibt es vieles Verborgenes. Und aus diesem Grund hat auch heutzutage so der Enthüllungsjournalismus eigentlich Hochkonjunktur, weil man oder viele Menschen eben die Wahrheit suchen. Sie wollen wissen, was steckt dahinter. Und leider stellt sich das Verborgene in unserer Zeit allerdings überwiegend als negativ dar. Also verborgene Geheimnisse, die offenbar werden, ist meist was Schlechtes, weil man das eben nicht will, dass das offenbar wird. Auch die veröffentlichte Meinung der Medien ist weitgehend von den sogenannten Strippenziehern der globalen Vertuschung beeinflusst, wenn nicht sogar abhängig. Und das können wir jeden Tag erleben. Gell? Ich weiß nicht, wer noch Zeitung liest oder Nachrichten guckt oder hört, dann merkst du das ja, dass das so ist. Aber das größte und wichtigste Geheimnis, das sozusagen äonenlang verborgen war, und das ist vor fast 2000 Jahren enthüllt worden, das ist was Positives. Also es gibt ein positives Geheimnis. Leider ist es so, dass die meisten Menschen, es sind bestimmt mehr als 90%, davon keine Ahnung haben. Sie wissen davon nichts und es interessiert sie wahrscheinlich auch nicht. Ja. Das liegt auch daran, dass man zu einer Enthüllung geistliches Licht braucht. Also wenn ich was enthülle, brauche ich auch Licht. Deswegen heißt ja die Enthüllung Enthüllung und nicht Offenbarung. Weil wenn es Offenbarung wäre, dann wird es ja verstehen, was da steht. Es ist aber enthüllt und offenbar wird es mir erst, wenn ich Licht dazu habe, geistliches Licht, wenn es um die Enthüllung geht. So, und das Geheimnis des Christus, um das es heute geht, das ist ja schon im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung enthüllt worden von den Aposteln. Wir werden uns das auch noch im Einzelnen anschauen können. Dem Apostel Paulus war in besonderer Weise geschenkt, darüber etwas zu wissen und das auch zu lehren. Aber er war nicht der Einzige, wie wir später noch sehen werden. Und deswegen, zunächst sagt er ja hier im Vers 3, im Vers 1 von dem Text, den wir eben gehört haben, deswegen bin ich Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch Nationen. Warum ist er denn gebunden? Ja, weil er dieses Geheimnis öffentlich bekannt gemacht hat. Er hat erklärt, dass die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus, Gottes Kunstwerk ist. Das hat er im Kapitel 2 vorher beschrieben, also Epheser Kapitel 2. Und das Kunstwerk, wörtlich heißt das Poema, das ist eigentlich das Gemachte, ja. Gottes Kunstwerk und die Ekklesia in Christus als Haupt und Gliedern mit seiner Ekklesia ist dieses Geheimnis. Und davon hat Paulus geredet. Deswegen ist er auch von den Juden verfolgt worden, von den Römern gefangen worden und später auch hingerichtet. Und er zeigt auch, dass die Ekklesia auf der Grundlage der Apostel und Propheten aufgebaut wird und Christus selber dann die Hauptgrundlage ist. Und das ist interessant, gell, dass schon auch die Propheten im Alten Bund ja Andeutungen gemacht haben, diese Richtung, auch wenn das noch niemand verstanden hat, wie das wirklich aussieht. Aber wir finden im ganzen Alten Testament Hinweise auf diesen Zielsamen, nämlich den Christus. Und Paulus ist sozusagen ein Typus für dieses Kunstwerk, denn am Ende seines irdischen Dienstes schreibt er dann in seinem letzten Brief an Timotheus, 2. Timotheus 3,12, alle aber auch, die Gott wohlehrend leben wollen, in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das heißt, Verfolgung in irgendeiner Form gehört zum Markenzeichen der Leibesglieder des Christus. Also ohne Probleme kommt niemand als Teil des Leibes des Christus zum Ziel. Und es ist für mich zumindest tröstlich, das zu wissen. Gell? Allerdings erfreut bin ich darüber nicht, wenn man da drin steckt in irgendwelchen Problemen. Und wir wissen, das gehört dazu, aber es ist trotzdem nicht immer einfach. Aber wir dürfen das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Und deswegen, weil Paulus das so akribisch gemacht hat, nach seinem Pharisäertum, war er jetzt im Gefängnis und hat auch geahnt, dass der Ausgang seines irdischen Lebens wohl die Hinrichtung sein wird. Und zeitgleich etwa schrieb er auch aus der Gefangenschaft an die Kolosser, Kolosser 4, Vers 3, da sagt er, widmet euch dem Gebet, darin wachen mit Danksagung, zugleich auch uns betreffend betend, auf dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu sprechen, dessen wegen ich auch gebunden worden bin. Also die Verkündigung von Paulus war die Ursache seiner Verhaftung letztendlich. Und das Geheimnis des Christus, Christus in Haupt und Gliedern, ist uns ja klar, kein Problem, aber das haben weder die Juden verstanden, die Mehrheit der Juden haben es abgelehnt, sie haben ja den Messias sogar ganz abgelehnt und jetzt hat der Apostel Paulus nach seiner Umdrehung durch Christus, hat er jetzt das zu seiner Hauptaufgabe gemacht und hat dieses Kunstwerk verkündet, gell? Und deswegen ist er im Gefängnis gelandet. Jetzt sagt er, ich bin ein Gebundener, nicht der Römer. Die Römer haben ihn ja eigentlich gefangen genommen. Nee, er sagt, er ist ein Gebundener Jesu Christi. Gell? Und warum? Ja, weil das im Heilsplan Gottes so vorgesehen war. Der Paulus, Gott hat es so gelenkt, dass Paulus im Gefängnis am Ende in Rom gelandet ist, im Prätorium, in der Nähe der Kaiserfamilie und dann auch von der Kaiserfamilie welche zum Glauben gekommen. Das wäre nie passiert, wenn sie den Paulus nicht da verhaftet hätten und der am Ende da in Rom dort gelandet wäre. Also war das im Plan Gottes schon so vorgesehen. Und all das, was uns also auch in unserem Leben begegnet, ist ja im Grunde dann auch für die unsichtbare Welt ein lebendes Zeugnis, nämlich die Frage, wie gehen wir damit um? Und in seinem letzten Brief, ich will nochmal zitieren, in 2. Timotheus 4, Vers 17, sagt er ja dann oder erklärt, wie er das sieht. Er sagt, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich das Verkündigte vollbracht werde und alle die Nationen hören möchten. Und ich bin geborgen worden aus dem Rachen des Löwen. Trotz Gefangenschaft, trotz der Umstände, war er sich sicher, dass er in Christus geborgen ist und das Ganze einen Sinn macht für das heilsgeschichtliche Ziel. Das heißt, wir dürfen auch darauf vertrauen, dass alles, was uns passiert, diesem Heilsziel dient. Ob mir das gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Und ich weiß warum, aber ich sage immer, wozu hätte ich gerne mal gewusst, wozu das jetzt nötig ist. Warum weiß ich, aber wozu im Einzelnen. Aber wenn wir mal am Ziel sind, werden wir das dann sehen. Gut, so, und das war aber nicht nur die Einstellung des Apostels Paulus. Ich möchte mal den Petrus zitieren, der hat das genauso gesehen. Er schreibt in seinem ersten Brief, 4 Vers 13, da sagt er: Geliebte, werdet nicht befremdet infolge der Feuerprobe unter euch, die euch zur Prüfung geschieht, als ob euch Befremdliches widerfährt, sondern freut euch gemäß dem, wie ihr mit den Leiden des Christus Gemeinschaft habt, auf dass ihr auch in der Enthüllung seiner Herrlichkeit als Jubelnde erfreut werden mögt. Ja, das ist doch was, gell? Also sei nicht befremdet oder als würde dir was Befremdliches widerfahren. Das ist ganz normal, gell? Dass diejenigen, die das Geheimnis Gottes verkünden und das kennen, dann Probleme kriegen. Das fängt in der Familie an, geht über die Firma, wenn du noch arbeitest und was auch immer, gell? Oder die Gemeinde, in Anführungszeichen Gemeinde, gell? Und falls jemand in eine Gemeinde geht und dort viel erzählt, wird das ungemütlich. Gell? Wir haben das ja alle schon öfter erlebt. Und dann, es gab mal einen Bruder, der hat gesagt, in Norddeutschland, der hat gesagt, bei uns in der Gemeinde, wenn sie einen loswerden wollen, den geben sie immer einen Blumenstrauß. Das war der Schornsteinfeger. Gell? Und dann habe ich immer, wenn ich den gefragt habe, wenn wir uns getroffen haben zur Freizeit, da habe ich gesagt, hast du einen Blumenstrauß gekriegt? Gell? Und irgendwann war es dann soweit, gell? Er kriegt den Blumenstrauß. Gut, also in den nächsten Versen, wenn wir ein Stück weitermachen, Epheser 2, Verse 2 bis 5, da geht es jetzt um das Verwalteramt des Apostels Paulus und den Umfang der Enthüllung dieses Geheimnisses. Er schreibt hier: Wenn ihr denn hörtet von der Verwaltung der Gnade Gottes, der mir gegebenen hinein in euch, der mir gemäß Enthüllung das Geheimnis bekannt gemacht wurde, so wie ich es vorher in Kürze schrieb, woran ihr als Lesende mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus zu bedenken vermögt, das in anderen Generationen den Söhnen der Menschen nicht bekannt gemacht wurde. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Wie es nun seinen heiligen Aposteln, Mehrzahl, und Propheten im Geist enthüllt wurde. Das heißt, zu dieser Verwaltung gehört für Paulus auch noch die Vervollständigung des Wortes Gottes, aber nicht nur für ihn alleine. Aber das ist ein wesentlicher Bestandteil dieses heilsgeschichtlichen Zieles an der Verkündigung des Paulus. Er schreibt ja in Kolosser 1, 24 und 25 davon und sagt, nun freue ich mich in den Leiden für euch und fühle in meinem Fleisch die Ermangelungen der Dringnisse des Christus auch für sein Leib, welcher die Versammlung ist, deren Diener ich geworden bin, gemäß der Verwaltung Gottes, die mir für euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vervollständigen. Also der hat sich nicht an den Leiden gefreut, aber eben gehört, sondern in den Leiden. Das ist ein Unterschied. Gell? Also ich freue mich auch nicht, wenn mir was wehtut. Aber in den Leiden heißt er, ich fasse das heilsgeschichtlich, weil es dazugehört für mein geplantes Leben von Gott, für seine Heilsgeschichte. Deswegen kann ich mich in den Drängnissen oder Leiden, wie es Paulus ja sagt, geistlicherweise freuen, weil ich weiß, das gehört dazu. Das müssen wir lernen, gell? Das ist nicht immer einfach. Und ich behaupte nicht, dass ich das schon könnte, gell? Aber es wird langsam besser. Gut, und zu dieser Verwaltung gehört auch das hier beschriebene Geheimnis, den Nationen zu evangelisieren, wie er das dann im nächsten, in den späteren Versen, Vers 8 ja schon mal sagt, dass er der Allergeringste der Heiligen sei, dem dieses geoffenbart worden ist. Also Paulus und mit ihm alle, die dem lebenden Wort, nämlich dem Christus, treu sind, dürfen sich also als solche Verwalter sehen. Wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Die unsere Glaubensväter, Heller, Geier und so weiter, die hatten ja 14 Geheimnisse. Ich bilde mir ein, ich hätte noch ein 15. gefunden, deswegen sind es mal mehr 15. Oder sie haben auch unterschieden zwischen Sach- und Personalgeheimnissen. Das ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist, es gibt da mehrere. Und wenn Paulus hier sagt, also rechne uns ein Mensch als Ruder, Knechte Christi und Hausverwalter der Geheimnisse Gottes, wer sind denn dann die uns? Gell? Spricht er nur von sich und von Barnabas oder von seinen Mitarbeitern? Also ich glaube, wenn man den Gesamtzusammenhang beachtet, dann sieht man, dass die uns die ganze Ekklesia ist. Gell? Also wir sind Ruder, Knechte Christi. Weißt du, wie das war mit den früher in der Galeere? Gell? Die saßen da unten, mussten rudern, und oben saßen die feinen Leute, haben gefeiert. Und die griechische Huperetes, das heißt der Unterruderer, der sitzt eben unten, gell? Und das ist auch ein Ausdruck des Ausharrens und der Demut und so weiter. Also wir ordnen uns unter. Warum? Wer ist denn der Kapitän von dem Schiff, wo wir die Unterruderer sind? Gell? Das ist der Jesus. Also Christus ist der, dem das Schiff gehört. Und wir dürfen rudern. Gell? Also für den ruder ich gerne. Das ist kein Problem. Gell? So, wenn man das uns also nicht nur auf Paulus bezieht, können wir uns da mit drin sehen. So, und Paulus empfing seine Belehrung ja von wem? Er sagt, er hat es durch Enthüllung Jesu Christi. Und im Galaterbrief hat er das auch betont. Er sagt im ersten Kapitel, Vers 12, dass er das durch Enthüllung Jesu Christi hat. Und später dann, die Verse 15 und 16, ergänzt er noch und sagt, alles aber, als es aber Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an abgesondert hat, der war ja zwischendurch Pharisäer, gell? Und Gott hat schon vorher gewusst, dass er den dann braucht, nach seiner Pharisäerzeit. Und da sagt er, ja, da bin ich in seiner Gnade berufen worden, seinen Sohn, dass sein Sohn in mir enthüllt wird. Also die Enthüllung, betont er eben mehrfach, ist durch Christus, Gott durch Christus für ihn passiert. Gell? Und jetzt muss man aufpassen hier, wenn wir die ganzen Stellen lesen, dass wir das auch richtig betonen. Denn wenn es um mein und mir und mich geht hier in diesen Texten, dann dürfst du nicht sagen, also, oder Paulus sagt nicht, mir wurde enthüllt. Ich bin hier der Größte, gell? Sondern du musst hier betonen, mir wurde enthüllt. Es geht um die Enthüllung, nicht um die Person. Weil es gibt ja auch einige Denkrichtungen, die Paulus also überbewerten. Dem besonderen Paulus ist super extra. Die Pauliner oder Paulaner, sage ich manchmal. Also da müssen wir vorsichtig sein. Wir werden das gleich sehen. Also pass auf. Mir wurde enthüllt. Darum geht's. Die Betonung ist also wichtig. Warum? Weil auch die anderen Apostel ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Jetzt will ich euch ein paar Beispiele nennen. In unserem Text lesen wir im Vers 9, dass das Geheimnis nicht nur Paulus enthüllt wurde, ich habe es vorhin schon mal betont, sondern seinen heiligen Aposteln, gell, und Propheten, immer Mehrzahl. Da war nicht der Einzige, dem was enthüllt wurde. Zweiter Hinweis, nachdem Jesus seine Lernenden gefragt hatte, was sie glauben, wer er eigentlich ist, da hat der Petrus ihm gesagt, du bist Christus, der Sohn des lebenden Gottes. Und was sagt Jesus dann zu Petrus? Das hat ja kein Mensch gesagt, gell? Sondern das hat ja mein Vater enthüllt, der in den Himmeln ist. Das heißt, da gab es noch keinen Paulus. Das war lange vor Paulus, das war auch noch vor Golgatha, das war, als Jesus über diese Erde ging. Gell? Da hatte Petrus sozusagen vom Vater des Herrn Jesus das enthüllt bekommen, dass Jesus sein Sohn ist. Und drittes Beispiel, Matthäus Kapitel 17, wird uns das Geschehen auf dem Berg der Verklärung geschildert. Dort hat Petrus, Jakobus und Johannes Jesus gesehen in seiner Herrlichkeit. Und wen haben die da noch getroffen? Mose und Elia. Gell? Und da kam eine Stimme aus dem Himmel vom Vater Gott, der hat gesagt, das ist mein Sohn. Gell? Und hat jetzt die Sohnschaft bezeugt von Jesus. Das war lange bevor Paulus die Stimme des Herrn gehört hat, als er auf dem Weg nach Damaskus war. Also auch hier war Petrus der Erste. Es gibt noch eine Stelle in Apostelgeschichte 10, die Geschichte, als Petrus bei dem Gerber Simon wohnt, in Joppe, das heißt so in Jaffa, ist 30 Minuten Fußweg südlich von Tel Aviv. Ich bin da schon lang gelaufen, gell? Und ist ein schönes Örtchen und da saß er auf dem Dach und hat dann eine visionäre Entzückung erlebt, so heißt es wörtlich. Und da wurden ihm unreine Tiere gezeigt. Und die Stimme sagt dann, dass Gott das rein gemacht hat. Und das war die Vorbereitung für Petrus, zu Cornelius zu gehen, nämlich zu dem italienischen Hauptmann, war ja ein Hellene, um den und sein ganzes Haus sozusagen zu evangelisieren und die zum Glauben zu führen. Er war der Petrus, der Erste, der Nation Leuten evangelisiert hat, nicht Paulus. Letztes Beispiel, Apostelgeschichte 15, Vers 7, das ist das Konzil in Jerusalem, wo man hier Kompromisse gefunden hat für die Nationengläubigen und die Judengläubigen. Und da erklärt Petrus nochmal, was er da gemacht hat. Da heißt es im Vers 7, als aber viel Diskussion geworden war, stand Petrus auf und sagt zu ihnen, Männer, Brüder, ihr versteht, dass Gott mich von anfänglichen Tagen an unter euch auserwählte, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben. Ja, also brauchen wir noch mehr Beweise. Paulus war nicht der Erste. Also ich bin ja jemand, der die alle gleich sieht. Gell? Ich kann nicht sagen, Paulus war der bessere Apostel. Oder es gibt eine petrinische Linie, eine paulinische Linie, das lehne ich alles ab. Es gibt ein Evangelium, die Apostel haben alle dasselbe geredet. Das ist eine Botschaft mit unterschiedlichen Facetten, keine Frage. Es gibt auch Unterschiede in der Gebietsaufteilung. Aber wie wir nachher noch sehen werden, ist das sehr gemischt. Ich kann also hier keine Präferenzen feststellen für irgendwen. Also, und das, was Petrus hier bei Cornelius praktiziert hat, wird jetzt durch die Enthüllung, die Paulus hatte, dann näher erklärt. Deswegen heißt es jetzt im Vers 6 von unserem Text, dass die Nationen Miterben sind, gehört zu dem Geheimnis, und Mitleib und Mithaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Also die gute Nachricht oder das Evangelium ist somit hier, dass auch nicht nur Juden Christen zum Leib gehören, sondern eben auch Nationen Christen dazu gehören. Sie gehören zu dem einen Leib und sind in einen Leib berufen. Und in 1. Korinther 12 hat Paulus ja nochmal deutlich gesagt, denn gleich wie der Leib einer ist, sagt er, 12, Vers 12, und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, viele seins, sind ein Leib und so auch der Christus. Also das war das Geheimnis, was er offenbart hat. In dieser Deutlichkeit haben das die anderen nicht so gesagt. Das ist also auch hier eine gewisse Besonderheit bei Paulus, keine Frage. Das hat natürlich auch persönliche Konsequenzen. Denn wenn du Miterbe bist, was gehört dann dazu? Paulus hat es erklärt im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 17, hat gesagt, wenn aber Kinder, sind wir Kinder Gottes, wenn aber Kinder, dann auch Erben, Erben Gottes, Miterben Christi. Warum oder was passiert dann, wenn wir nämlich mitleiden, auf dass wir mitverherrlicht werden? Das gehört irgendwie zusammen, gell? Also ohne Drängnisse, haben wir vorhin schon mal gehört, gibt es keine Herrlichkeit. Und ob mir das jetzt gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich muss das zur Kenntnis nehmen. Und deswegen nennt Petrus das, wir sind Miterben der bunten Gnade des Lebens. Das ist eine andere Ausdrucksform. Und Petrus hat es ja auch nicht einfach in seinem Leben. Denkt nur daran, wie er ein bisschen am Abweg geraten ist, als er Jesus verleugnet hat. Gell? Und was hat Jesus dann gesagt? Wenn du wiederkommst, dann stärke deine Brüder. Gell? Das heißt, solche Erfahrungen gehören irgendwie zum Leben dazu. Wenn ich nicht sowas erfahren habe, kann ich auch keinem helfen, dem es vielleicht gerade so geht. Gell? In diesem Zusammenhang ist auch noch wichtig, wenn es um die Verheißungen geht, was Paulus in 2. Korinther 1,20 schreibt. Er sagt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Herrlichkeit, durch uns. Gell? Da steht durch uns, die Verheißungen Gottes dienen der Herrlichkeit Gottes und das durch uns. Das heißt, der ganze Leib des Christus ist daran beteiligt. Diese uns sind nicht nur die Juden. Paulus war ja aus dem Stamm Juda, also aus Benjamin genau genommen, aus dem Haus Juda stammt Benjamin. Und deswegen kannst du jetzt sagen, ja, nur die Juden sind jetzt diejenigen, durch die Verheißung Gottes erfüllt werden. Nee, das betrifft den ganzen Leib. Der Gesamtleib ist dafür bestimmt. Deswegen sagt ja Paulus auch in Römer 15, wir haben das erste Maßgras behandelt, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden für Gottes Wahrheit, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Wem gehören denn die Verheißungen der Väter? Das haben wir in Römer 9, Vers 4 gelernt. Gell? Alle Verheißungen, Gesetzgebung, Sohnschaft, alles gehört Israel. Wenn ich jetzt die Gemeinde, die Leibesgemeinde des Christus von Israel trennen, dann gehören uns die Verheißungen auch nicht. Das ist eine ganz einfache Logik. Ja. Also wenn alle Verheißungen Gottes durch uns zur Verwirklichung kommen und alle Verheißungen Gottes Israel gehören, dann muss mehrheitlich die Leibesgemeinde des Christus irgendwas mit Israel zu tun haben. Ob dir das gefällt oder nicht, da ist ja nicht die Frage. Gell? Ich weiß schon, wenn das welche hören wieder im Internet, gell, da gibt es wieder einen Aufschrei. Der eine macht die Gemeinde zu Israeliten. Gell? So. Dann lesen wir Galater 3, was da Paulus sagt, Vers 14, Vers 29. Galater 3, das sagt er, auf dass der Segen des Abraham in Jesus Christus hinein in die Nationen werde, auf dass wir die Verheißungen des Geistes durch den Glauben empfingen. Die Verheißungen, die dem Abraham zugesagt sind, treffen auch Nationen. Und in Vers 29, das wird dann immer vergeistigt, wenn ihr aber des Christus seid, seid ihr demnach Abrahams Same und gemäß Verheißung erben. Ja, bist du des Christus? Stammst vom Abraham ab. Bist ein Israelit, gell? Steht hier. Ja, das musst du geistlich sehen, gell? Ersatztheologie ist das für mich. Zu mir hat mein Bruder gesagt, ja, du hast recht, wenn du das wirklich liest, hast du recht, gell? Ja, da habe ich gesagt, danke, mehr muss ich nicht wissen, gell? Also, und was hat Jesus zu seinen Lernenden schon gesagt, als er noch über diese Erde ging? Ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Also die Verheißungen der Väter, die Gott durch die Väter verkündet hat, gelten dem Leib des Christus. Und zwar komplett, der aus Nationen und aus Juden besteht. So, und jetzt erklärt Paulus weiter im Vers 7 unseres Textes, dass er betreffs des Evangeliums dessen Diener geworden ist, gemäß der Schenkgabe der Gnade Gottes, die mir gemäß der Innenwirkung seiner Vermögenskraft gegeben ist. Paulus nahm diesen Auftrag des Herrn an und war sich der Verantwortung bewusst. Und deswegen schreibt er ja in Römer 15, im Vers 16, er ist ein Amtender Christi Jesu. Es gibt ja zwei Worte im Neuen Testament. Das eine ist Leiturgos, das ist der Amtende. Dann haben wir noch den Diakonos, das ist der Diener. Kannst relativ gleichsetzen, gell? Mal heißt so, mal heißt so. Entschuldigung. Aber wichtig ist, dass er jetzt sagt, er ist ein Amt in der Christi Jesu. Wofür? Für die Nation. Was macht er da? Priesterlich wirkend am Evangelium Gottes, auf dass die Darbringung der Nation akzeptabel werde, geheiligt worden im Heiligen Geist. Das war seine Aufgabe. Nachdem er erst den Juden verkündet hat und die nicht wollten, ging er zu den Nationenleuten. Und jetzt ist die Frage, wie sieht denn das bei uns aus? Oder was ist denn die Aufgabe eines Dieners oder eines Amtendes, aber ja, springt das Wort nicht raus, einen Amtenden, gell, so heißt das, wenn es um dieses Evangelium geht. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen. Jetzt kannst du überlegen, bin ich ein Diener des Evangeliums, ja oder nein, gell? 2. Korinther 4,5, ein Diener ist ein Sklave Jesu und verkündet sich nicht selber. Paulus sagt, wir verkünden uns nicht selber, sondern Jesus Christus als Herrn, uns selber aber als eure Sklaven wegen Jesus. Er sieht sich hier als Diener. Im Englischen kommt ja das Wort Minister daher, gell? Und deswegen sind unsere Minister alle Diener, gell, des Volkes. Ja. Das kann man ja deutlich sehen, jeden Tag, immer wieder. Gell. Oder 2. Korinther 25, ein Diener, muss man an dich denken jetzt, wenn wir die Verse lesen. Ein Diener Christi bittet an Jesu statt. Daher sind wir für Christus gesandt, sagt Paulus, indem Gott gleichsam durch uns zuspricht, wir auflehnen für Christus, ihr seid verändert im Gott. Also ich muss den Leuten sagen, Christus hat alles geändert. Das mache ich an seiner Stelle, gell? Machen wir das? Muss ich das selber beantworten. Oder Kolosser 1, 23, ein Diener Christi ist Diener des Evangeliums. Da heißt es hier, wenn ihr denn dabei bleibt, in dem Glauben gegründet und festsitzend und euch nicht wegbewegen lasst von der Erwartung des Evangeliums, welches ihr hörtet, das in aller Schöpfung unter dem Himmel verkündet wird, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Ja, ich, Wolfgang, wie sieht es bei mir aus, gell? Oder deinen Namen kennst du selber. Sind wir Diener des Evangeliums? Kolosser 1, 24 habe ich schon mal gelesen vorhin. Er ist ein Diener der Versammlung geworden, der Ekklesia. Hat doch Jesus schon gesagt, gell? Wer der Größte unter euch sein will, soll euer Diener sein. Das sage ich auch manchmal, wenn ich Wasser ausschenke. Als Spaß. Gut, also. Dann haben wir noch einen Hinweis. Ein Diener Christi beachtet den Geist einer Sache. Da geht es nicht um Buchstaben. Paulus schreibt, 2. Korinther 3, 6, der uns tauglich gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht der Buchstabenvorschrift, sondern des Geistes. Denn die Buchstabenvorschrift tötet, der Geist aber macht lebend. Hat schon Jesus gesagt, seine Jünger haben am Sabbat Ehren ausgerauft, gell, um was zu essen. Die Pharisäer haben es beschwert. Und da hat er gesagt, ja, der Sabbat ist für Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Also Leben geht vor, ja, Leben geht vor. Und der Buchstabe muss sich dem Geist unterordnen. Der Geist der Sache ist entscheidend. Das gilt für alle unsere Entscheidungen. Egal, was wir im Leben für eine Entscheidung treffen, du musst den Geist der Sache sehen, wo diese Sache untergeordnet werden muss. Oder ein Diener bleibt unter allen Umständen unten. Hubomone heißt ja unten bleiben, wörtlich. Wir sagen dann ausharren. Gell? Diener harren aus. Deswegen schreibt Paulus hier bei 2. Korinther 6, 4, in allem erweisen wir uns selber als Gottes Diener, wie in vielem ausharren, in Drängnissen, in Nöten, in Einengungen. Was hat er alles erlebt? Gell? Kannst die Leidenskataloge von Paulus kannst lesen, gibt es mehrere. Oder 1. Korinther 15, 10, ein Diener oder Apostel Christi verdankt alles der Gnade. Ist uns das bewusst? Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, sagt der Herr. Gell? Sind wir durch die Gnade Gottes das, was wir sind? Oder ein Diener Christi ist ein Unterknecht und ein Verwalter. Haben wir vorhin schon mal von gehört. Also rächen uns, sagt Paulus in 1. Korinther 4,1, ein Mensch als Ruderknechte Christi und Hausverwalter der Geheimnisse Gottes. Wer sonst soll mit den Geheimnissen Gottes umgehen? Das ist unser Thema, gell? Wenn nicht die Leibesgemeinde des Christus. Und letzter Hinweis, gibt noch ein paar mehr. 1. Timotheus 4,6, ein Diener ist, ein idealer Diener ist mit dem Wort des Glaubens oder der Treue belehrt. Paulus schreibt den Timotheus, dies den Brüdern darlegend, wirst du ein idealer Diener Christi Jesus sein. Wie macht er das? Der sich nähert mit dem Wort des Glaubens und der idealen Belehrung, welcher du genau gefolgt bist. Also die ideale oder gesunde Belehrung kommt aus dem Wort Gottes. Wenn ich mehrheitlich Zeitung lese, anstatt Bibel, dann kann das nicht funktionieren. Gell? Also das Bibelstudium und das Lesen des Wortes ist hier Voraussetzung dafür, dass wir uns mit dem Wort des Glaubens nähern, wie es Paulus hier zeigt. So, und alle Leibesglieder des Christus sind jetzt gemäß dieser verliehenen Gnadengabe in all diese Dienste eingebunden. Wir sind Diener des Evangeliums. Und deswegen durften Paulus und auch Petrus das im Grunde gleichzeitig machen. Genau das Gleiche. Was schreibt denn Petrus am Ende von seinem zweiten Brief? Er sagt, Kapitel 3, 15, er sagt, unterachte die Langmut unseres Herrn als Rettung, sagt er zu den Briefempfängern, gell? Wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch gemäß der ihm gegebenen Weisheit schrieb. Das heißt doch, die Leute, die Petrus angeschrieben hat, denen hat Paulus auch schon mal geschrieben. Gell? Die kannst du doch nicht trennen. Natürlich ist Petrus in seiner Verkündigung ein Stück weit nach Osten gegangen, weil Paulus nur nach Westen gehen durfte. Der Geist hat ihn ja gehindert, nach Osten zu gehen. Aber die Briefempfänger des Petrus waren genau größtenteils dieselben, zu denen auch Paulus schon geschrieben hat. Sagt er eher selbst, gell? Also kannst du die beiden nicht so scharf trennen, wie das gelegentlich gemacht wird. Damit wären wir beim Vers 8 unseres Textes, weil Paulus war sich dieser Gnade ja bewusst, weil er schreibt hier weiter, mir, dem Allergeringsten aller Heiligen, wurde diese Gnade gegeben, den Nationen den unausspürbaren Reichtum des Christus zu evangelisieren. Er nennt sich der Allergeringste. In seinem Brief an Timotheus schreibt er sogar, dass er der Vordere der Verfehler ist, gell? Nicht ohne Grund, weil er war ja ein Christenverfolger, bis Jesus ihn sozusagen umgedreht hat. Und das schreibt er ja an Timotheus dann, ich war ein Lästerer und Verfolger und ein Frevler und so weiter. Ich bin von denen der Vorderste. Und es tut er hier zweimal in 2. Timotheus, in 1. Timotheus Kapitel 1 betont, ich bin der Schlimmste von allen, gell? So, nach dem Motto. Und jetzt ist mir Gnade widerfahren, jetzt tue ich das Evangelium verkünden. Und von daher ist das für ihn ja eine tiefgreifende Erfahrung gewesen in seinem Leben, die ihn auch veranlasst hat, besonders dankbar und auch demütig zu sein gegenüber seinem Herrn. Und lange vorher hatte er schon den Korinthern ja davon geschrieben, weil in, ich muss schnell gucken, 1. Korinther 15, ab Verse 9 und 10, da sagt er, denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, Apostel gerufen zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgte. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade hinein in mich ist nicht leer gewesen, sondern mehr als sie alle mühe ich mich, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes samt mir. Also er erkennt das an, gell? Und fühlt sich auch hier quasi in seiner Demut als Geringster trotzdem von Gott als gelenkt. Gell? Und von daher kann er ja auch sagen, in Römer 11, 33, es ist eine große Tiefe des göttlichen Reichtums und der Weisheit, die ihm sozusagen begegnet ist durch diese Christusbegegnung. Und so war er früher ein Eiferer des Gesetzes und jetzt ist er ein Eiferer für das Evangelium. Und ich denke, das ist jetzt meine Meinung, gell, Gott hat ja vorher gewusst, was das für ein Typ ist und hat gewusst, der geht aufs Ganze. Gell. Also wenn der was macht, dann macht er das 100%. Und deswegen brauche ich den für meine Heilsgeschichte, für mein Evangelium. Aber ich lasse den erstmal laufen, gell, damit er beweist, dass er das auch ist. Gell. Und so, ja, manchmal denke ich auch, wenn ich an mein Leben denke, gell, ich bin in einer Sekte geboren und dann irgendwann 30 Jahre Sekte, gell, und dann plötzlich kommt ein Wechsel. Ich sehe mich da so ein bisschen, wie soll ich das sagen, auch gelenkt, gell, irgendwo. Ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ich habe mir gar nichts ausgesucht. Ich habe mir auch nicht ausgesucht, dass ich ein Hauskreis mache oder eine Monatsstunde, gell. Es ist irgendwie alles passiert. Wenn ich jetzt menschlich denken würde, würde ich sagen, lass mich in Ruhe, ich gehe in meinem Garten und die Rosen pflegen, gell, oder irgend sowas. Nein, da siehst du, die Berufung Gottes ist halt verschieden und jeder geht seinen Weg. Und deswegen bei Paulus kann man eine ganze Menge lernen hier. Das ging halt so weit, dass er sagen kann, Gott hat seinen Sohn mit mir enthüllt. Gell. Was willst du mehr? Also Jesus ist Ziel und Angelpunkt für alles. Und deswegen im letzten Vers dann der Hinweis, wenn er spricht auch vom Evangelisieren und sagt, sein Ziel ist, alle zu erleuchten darüber, welches die Verwaltung des Geheimnisses ist, des von den Äonen an den Gott Verborgenen, dem Erschaffenden, das All. Also Paulus hat ja schon zu Briefanfang das Ziel dieser Verwaltung des Geheimnisses genannt. Im Kapitel 1 vom Epheserbrief schreibt er, er ist für eine Verwaltung der Vervollständigung der Fristen geschickt worden. Und das hat er immer so gesehen, das war sein Auftrag. Und der Heilsplan Gottes, der sehr umfänglich ist, das hat er verkündet auf Biegen und Brechen. Er hat ja sogar, die Brüder haben ihn noch gewarnt bei seiner Rede, Abschiedsrede in Milet. Gell? Wir haben ja im Hauskreis darüber gesprochen, wie er gereist ist, da von Dalmatien bis nach Jerusalem. Und in Milet hat er dann die Abschiedsrede gehalten. In der Apostelgeschichte wird das ja auch geschildert. Und da haben die Brüder ihn gewarnt und haben gesagt, geh nicht nach Jerusalem. Gell? Aber er wollte die Spende dahin bringen, die von den Griechen gewesen ist, und hat gesagt, nö, das macht nichts, und wenn ich da umgebracht wäre, ist auch egal, gell? Ich muss diesen Weg gehen. Ich will ja auch noch nach Rom und nach Spanien, gell? Das hat er ja im Hinterkopf gehabt. Also, und das war Paulus, gell? Paulus ging aufs Ganze, und dieses Geheimnis zu verkünden, was den Leib des Christus betrifft, war seine Aufgabe. Und selbst wenn es um Geheimnis geht, wissen wir ja von Paulus aus 1. Korinther 2, Vers 7 und 8, dass sogar die unsichtbare Welt keine Ahnung hatte davon, was Gott macht mit dem Christus. Er schreibt ja hier, sondern wir sprechen Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit vorsehen hat, bevor es Zeit gab, gell? Welche nicht einer der Anfänglichen sind, hochrangige Engel, die sie uns erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht angepfahlt. Ja gut, Gott hat ja gewusst, was er macht. Gell? Und, aber das ist ein interessanter Hinweis. Gott hat mit dem Tod den Tod besiegt. Und hätten die gewusst, dass das passiert, hätten sie Jesus nicht umgebracht. Aber das musste ja geschehen, damit die Heilsgeschichte zum Ziel kommt. Ohne sein Sterben wäre das nicht möglich gewesen. Ja, und jetzt, heute, hier in Gambach, ist das alles kein Geheimnis mehr, gell? Im Gegenteil, die Leibesgemeinde des Herrn hat gemäß Epheser 3, Vers 10, welche Aufgabe? den anfänglichen und Autoritäten in den aufhimmlischen Bereichen die vielbundige Weisheit Gottes bekannt zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Kann ich das machen, wenn ich keine Ahnung davon habe? Schwierig, gell? Also man muss ein bisschen, also Wissen muss man schon, gell? Also Fachwissen ist in jedem Beruf wichtig. Und wenn es um Evangelium geht, brauche ich Fachwissen des Evangeliums. Und das ist gar nicht so schwer, gell? Es gibt ganz wenige Faktoren, die du kennen musst. Leider haben viele Evangelisten nur die halbe Wahrheit. Gehört auch dazu. Gut, was haben wir heute gelernt? Zusammenfassend kann man sagen, dass die Ekklesia gemäß Epheser Kapitel 2 Gottes Kunstwerk ist, sein Gemachtes. Und dieses Kunstwerk wird von Christus aufgebaut, und er ist neben den Aposteln und den Propheten sozusagen die Hauptgrundlage dieses Kunstwerkes. Und dieses Geheimnis ist nun enthüllt worden durch die Apostel. Und Paulus hatte sicher eine Sonderstellung darunter, keine Frage. Aber dieser Gesamtleib des Christus hat nun auch die Aufgabe, diese Weisheit Gottes allen bekannt zu machen. Natürlich in der von Gott vorgesehenen Ordnung. Gell? Erst kommen die Ekklesia, dann kommt Israel und dann die übrigen Völker. Aber am Ende ist das Ziel. Und wir als Leibesglieder des Christus haben heute schon diese Aufgabe, daran mitzuwirken. Und weil mir der Schlussvers von Römerbrief so gefällt, möchte ich den auch heute nochmal am Schluss lesen. Nämlich, wenn du das alles bedenkst, dann musst du wie Paulus sagen, dem alleinweisen Gott durch Jesus Christus, ihm ist die Herrlichkeit hinein in die Äonen der Äonen. Und da kann man auch wirklich nur dazu Amen sagen.